Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen bei unserer heutigen Episode des Podcasts Staatslexikon Online. Heute möchten wir uns weiter mit Gerechtigkeitstheorien beschäftigen. Was ist denn die zentrale Frage heute, Herr Emmel?
Ja, liebe Frau Haring, vielen Dank für die Frage. Denn die Frage ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir da nicht mit einer klaren Konzeption drauf reagieren können. Die Frage ist nämlich tatsächlich, was macht Gerechtigkeit aus ethischer Perspektive aus? Und auf diese Grundfrage gibt es unglaublich viele verschiedene Antworten. Deswegen kann der Anspruch der heutigen Folge natürlich auch nur sein, Dimensionen dieser Debatte aufzuzeigen. Und das werden wir jetzt versuchen, indem wir auch teils sehr, sehr verschiedene Konzepte vorstellen und sie am Ende ein kleines bisschen zusammenführen. Die heutige Folge ist, das hatten wir im Rahmen der Planungsgespräche schon angesprochen, dementsprechend auch eher als eine Pitch-Episode für die kommende Episode gedacht. Das bedeutet, wir versuchen, das Thema anzureißen und aufzuzeigen, in welche Richtung sich dieses Thema entwickeln kann.
Herr Emmel, zentral ist dabei ja auch die Frage, welches Menschenbild eigentlich die jeweilige Gerechtigkeitsidee und damit auch der dahinterstehende ethische Anspruch eigentlich verfolgen. Und ein wichtiger Denker in diesem Feld ist auf jeden Fall Amartya Sen, der den Capability Approach sehr stark geprägt hat. Könnten Sie mir ein bisschen näher erklären, was Sen genau formuliert hat?
Amartya Sen, der übrigens auch Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften ist, hat mit dem Capability Approach vielleicht die Position in der Gerechtigkeitsdiskussion, gerade auf globaler Ebene, der aktuellen Zeit hervorgebracht. Und das gemeinsam, da hatten wir in der vergangenen Folge drüber gesprochen, auch mit Martha Craven-Nussbaum. Der Capabilities Approach ist ein wahnsinnig weites Feld mit unglaublich vielen Ausformungen. Es wird unglaublich viel geforscht. Vom Grundgedanken her, und darauf will ich mich jetzt an der Stelle auch begrenzen, um das übersichtlich zu halten, könnte man fast sagen, es handelt sich um eine Radikalisierung dieser Interdependenz von Anthropologie, also Menschenbild auf der einen Seite und dem Gerechtigkeitsbegriff oder der Gerechtigkeitskonzeption, die man eben vertritt. Also man fragt genau danach, was ist der Mensch? Was braucht er, um seine Potenziale zum Führen eines angenehmen, eines guten Lebens zu führen? Und aufgrund dieser Charakteristika, die für alle Menschen weltweit weitgehend gleich sind, kann dann ermittelt werden, was genau wird benötigt, um ein solches Leben, ein glückliches Leben eben führen zu können. Und wir werden heute im Rahmen dieser Folge noch sehen, dass es auch Denkerinnen und Denker gibt, die in eine vollkommen andere Richtung denken und sagen, Anthropologie spielt beispielsweise überhaupt keine Rolle für die Bemessung von Gerechtigkeit, aber eben Amartya Sen, da jetzt zum Einstieg, und die Vertreterinnen und Vertreter des Capability Approaches, die sind da eben der entgegengesetzten Meinung. Ich möchte an der Stelle auch nochmal kurz einwerfen, gerade eben auch zur Einordnung der Folge, wo ich meine Masterarbeit vorgestellt habe, dass ich mich persönlich auch diesem Capability Approach zuordnen würde. Das einfach nur an der Stelle nochmal als Disclaimer, auch um da die Folge nochmal einzuordnen in dieses größere Feld der ethischen Gerechtigkeitstheorie, über das wir heute sprechen werden.
Dieser Capabilities Approach, den Sie sich da zuordnen, worauf bezieht sich dieser Begriff der Capabilities?
Danke für die Rückfrage. Ich glaube, da ist man dann mit der Zeit auch einfach ein bisschen betriebsblind, wenn man da öfters mit diesem Thema zu tun hat. Also es ist so, wir sprechen bei diesen Fähigkeiten von Fähigkeiten zu etwas. Und dieses zu etwas läuft langfristig oder in a long run darauf hinaus, dass ein glückliches, situationsabhängig glückliches Leben geführt werden kann. Das bedeutet, man verteilt, um das jetzt mal wirklich auf eine Güterverteilung distributiv zu reduzieren. Man verteilt Güter in genau der Form, die die Menschen in einer Gesellschaft, innerhalb der diese Güter eben verteilt werden, dazu befähigt, selbsttätig ein glückliches Leben zu führen. Das bedeutet im Prinzip, man orientiert sich im Capability Approach an den Fähigkeiten zum guten Leben und nicht an der Herstellung eines guten Lebens für alle. Also da geht man dann doch von der Eigenverantwortung aus. Da würde man vielleicht sogar sagen, dass das auch dann schon wieder leicht in die liberale Richtung reinspielt. Vergleichen wir das zum Beispiel mit der Schulbildung in Deutschland. Die ist, und auch das wird von vielen Vertreterinnen und Vertretern des Capability Approaches in Deutschland bemängelt, nicht hinreichend, um diesen Approach wirklich vollumfänglich zu verwirklichen, aber sie geht in die Richtung. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel überlegen, wir bringen einem Kind Rechnen bei, Lesen bei und so weiter, das sind basale Fähigkeiten, die es in seinem Leben brauchen wird. Ob es mit der Fähigkeit zu lesen später beispielsweise Zeitungsredakteur wird oder beispielsweise später sich entscheidet, mit den mathematischen Fähigkeiten eine Gastwirtschaft zu betreiben, ist erstmal irrelevant. Es verfügt über die Fähigkeiten und mit diesen Fähigkeiten kann es selbst entscheiden, was es tut, um ein für sich glückliches Leben führen zu können. Das wäre wahrscheinlich die Grundformel.
Nun haben Sie selbst gesagt, dass es eine große Bandbreite an Gerechtigkeitstheorien und Ansätzen gibt und dass der Capabilities Approach im Endeffekt historisch gesehen, wenn er jetzt so benannt wird, natürlich auf tiefgehende Wurzeln zurückgreifen kann, aber selbst so formuliert relativ jung ist. Aber wo würden wir denn ansetzen? Wo fangen wir an, wenn wir versuchen, einen Überblick über die Gerechtigkeitstheorien zu bekommen, die eben auch diese ethischen Vorstellungen mit einbinden, die wir eben angesprochen haben am Anfang?
Also vom Gedanken her gilt das natürlich für jede ausgearbeitete Gerechtigkeitstheorie. Wir könnten da jetzt auch mehrere Jahrtausende in die Vergangenheit gehen. Das machen wir nachher auch nochmal ganz kurz. Aber wenn ich jetzt wirklich sagen würde, der aktuelle Diskurs, wo setzt der an, wo beginnt der, was ist da das Framework, von dem man da gewissermaßen ausgeht, vor allem eben mit dieser Figur John Rawls, über die wir dann noch gleich sprechen würden, dann muss man natürlich sagen, es geht in der Gerechtigkeitstheorie spätestens dann im 20. Jahrhundert, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, darum, eine Vorherrschaft des Utilitarismus zu thematisieren und auch zu problematisieren. Darauf basieren eigentlich die meisten gerechtigkeitstheoretischen Debatten der Gegenwart. Und initiiert wurde das eben durch die Rawlsche Ablehnung des Utilitarismus. Jetzt kurz die Frage, was genau ist denn jetzt eigentlich überhaupt Utilitarismus? Das Wort Utilitarismus, denke ich, haben viele von uns schon irgendwann mal im Ethikunterricht, im Religionsunterricht auch gehört, ist eine relativ eingängige und verständliche Ethik, was es relativ einfach macht, auch mit ihr im täglichen Leben zu operieren. Grundsätzlich ist der Grundgedanke, auch der Utilitarismus hat unglaublich viele Vertreterinnen und Vertreter über die Zeit gehabt und über die Jahrzehnte gehabt und ganz verschiedene Ausprägungen gehabt. Der Grundgedanke ist aber immer, dass es gilt, ein sogenanntes Nutzenkalkül anzustellen, also eine Berechnung von zu erwartendem Nutzen bei einer ethisch bewerteten Handlung. Und hierbei geht man nach einer Maximierungsmaxime vor. Es gilt also einfach, den größtmöglichen Nutzen zu erzielen für die größtmögliche Anzahl von Personen. Und das klingt jetzt erstmal wahnsinnig abstrakt, deshalb ein kurzes Beispiel, das auch in der Philosophie sehr, sehr verbreitet ist. Eigentlich jeder Philosophiestudent hat das irgendwann mal gehabt oder davon gehört. Das ist das sogenannte Trolley-Problem. Das geht zurück auf die Britin Philippa Foot. Und eine landläufige Lösung desselben könnte den Utilitarismus beschreiben. Also das Trolley-Problem ist das folgende. Ein losgelöster Straßenbahnwaggon rollt ein Gleis entlang und zwar auf eine Stelle zu, wo sich 5 Gleisarbeiter befinden. Die arbeiten da, die wissen das nicht. Der Straßenbahnwaggon wird die auf jeden Fall überrollen. Wir haben jetzt allerdings die Möglichkeit, in das Geschehen einzugreifen, indem wir eine Weiche umstellen und den Straßenbahnwaggon auf eine Alternativroute umlenken. Also bremsen können wir nicht, umlenken können wir ihn schon. Problem ist, da steht eine Person. Wir haben aber eben aktiv eingegriffen. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Sagen wir, eingreifen wäre eine aktive Tötung dieser Person, die ohne unser Eingreifen nicht sterben würde. Deswegen müssen wir leider dabei zusehen, weil wir sonst nichts tun können, wie die anderen 5 sterben. Oder, und das ist eben, was der Utilitarismus sagen würde, wir haben hier 5 gegen 1, wir stellen das um, weil das sind 4 Menschenleben, die dadurch gerettet werden, kumulativ natürlich. Und das ist im Prinzip Utilitarismus. Und wie gesagt, also da gibt es dann auch sehr verschiedene Ausprägungen, gerade Peter Singer, man kann das nicht auf dieses Beispiel runterbrechen, aber vom Gedanken her ist das die Lösung, die da eben gefunden werden würde. Und die, und das ist vielleicht auch ein anderer Vorteil, die erscheint natürlich vielen Personen auch erstmal wahnsinnig logisch. Also wir denken auch im Alltag in der Regel so, dass wir unseren Nutzen maximieren und dass wir den Nutzen auch von mehreren maximieren, wenn wir das können. Aber es hat eben auch seine Probleme und seine Nachteile. Und da kommt eben vor allem dann John Rawls 1971 ins Spiel.
John Rawls hat in diesem Entgegentreten zum Utilitarismus zunächst einmal so argumentiert, dass er sagte, sinnvoll können wir Gerechtigkeitsprinzipien eigentlich nur erzielen, wenn ein bestimmtes Gedankenexperiment nachvollziehbar spieltheoretisch aufgelöst wird. Und damit sehen wir, dass er eben auch schon einen ganz anderen Weg genutzt hat. Das hatten Sie ja auch schon, als wir über Ihre Abschlussarbeit gesprochen haben, erwähnt, eben diesen Weg, den wir eigentlich eher aus den Wirtschaftswissenschaften kennen, nämlich sich der Spieltheorie zu bedienen. Er baut dann dieses Gedankenexperiment in seiner Theory of Justice auf und er nennt es den Urzustand. In diesem Urzustand ist es eben so, dass die Menschen nur wissen, dass sie in einer zukünftigen Gesellschaft leben werden. Aber alle anderen wesentlichen Faktoren ihrer jeweiligen Stellung in dieser Gesellschaft, in der sie leben werden, sind ihnen unbekannt. Das heißt, sie können die Frage noch nicht beantworten, ob sie beispielsweise Mann oder Frau sein werden, reich oder arm. Und sie können auch noch nicht wirklich wissen, ob sie gesund leben werden oder körperlich oder geistig eingeschränkt sind. Und auch Fragen, die wir heute viel diskutieren, zum Beispiel zur Sexualität, sind ihnen nicht bekannt. Das ist der Urzustand und auch das, wenn ich es richtig zitiere, was er als den Schleier des Nichtwissens bezeichnet. Rawls nimmt an, dass die beschlossenen Regeln unser gesamtes Leben bestimmen werden, weshalb wir uns spieltheoretisch, also unter diesen ganzen Annahmen, die damit einhergehen, für eine sehr konservative, also im Sinne von eher risikoscheue Lösung entscheiden werden. Das nennt er wiederum das Maximin-Prinzip. Es besagt, dass wir uns so entscheiden, dass der Worst Case am annehmbarsten ist. Und jetzt hatten Sie ja das Trolley-Problem richtig als eines der zentralen, um solche Fragen zu erklären, zu erläutern, vorgestellt. Und übertragen wir nun diese Idee des Urzustands mit dem Schleier des Nichtwissens auf das Trolley-Beispiel, so bedeutet die Lösung des Maximin-Prinzips etwa, dass nicht einfach so angenommen werden kann, es sei richtig, die Einzelperson durch aktives Eingreifen zu überfahren. Und das ist, was Sie ja schon einleitend gesagt hatten, eben die große Herausforderung an das utilitaristische Denken. Denn deren Lösung wird hier abgelehnt. Das Kriterium, aufgrund dessen wir unser Leben verlieren, ist schlicht, dass wir in der Minderheit sind in diesem Fall. Also die Lösung war ja, wir stellen so um, dass die einzelne Person sterben muss und nicht die 5 Personen. Und das ist hier eben das Argument, wir sind in der Minderheit, deswegen können wir geopfert werden. Wenn wir jetzt diese Logik aber auf andere Lebensbereiche übertragen, denke ich, dann wird sehr schnell deutlich, dass das katastrophale Folgen hätte.
Vielleicht noch ein bisschen eindeutiger wird das Ganze, wenn wir uns ein fiktives Beispiel anschauen, das einfach sehr drastisch ist und damit auch vielleicht die Entscheidungsproblematik dieser spieltheoretischen Entscheidungsform nochmal verdeutlicht. Und zwar in der Geschichte The Ones Who Walked Away from Omelas von der Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin wird eine Gesellschaft geschildert, die vollendet glückselig ist, also vollkommen utopisch, bis man dann so nach ungefähr einem Drittel der Beschreibung der Geschichte erfährt, dass diese Glückseligkeit dadurch erkauft wird in dieser Gesellschaft, dass alles Leid konstant auf ein einzelnes Kind transferiert wird. Und gegen solche und ähnliche Dystopien wendet sich Rawls ganz besonders intensiv, stets unter Rückgriff
auf das auch intuitiv eingängige Argument, würdest du gern in dieser Gesellschaft leben, wenn du in ihr ganz unten bist? Das bedeutet, es ist vollkommen egal. Wirklich, es ist vollkommen egal. Das muss man sich für den Rawlschen Gedanken bewusst machen. Das wird in dem Kontext gerne vergessen. Es ist wirklich egal, wie die Gesellschaft ansonsten aussieht. Wenn die Rolle der am schlechtesten gestellten Person nicht annehmbar ist, sind die sonstigen Errungenschaften dieser Gesellschaft für Rawls nicht relevant. Und vor diesem Hintergrund spielt dann tatsächlich auch nur dieses eine Kind eine Rolle. Ein Utilitarist zugegeben, und auch da wieder muss man sagen, wir haben es da mit Strömungen zu tun, aber ein Utilitarist der ganz, ganz klassischen alten utilitaristischen Schule würde halt sagen, na gut, ein Kind, das ist, je nachdem, wie man es berechnet, ein Punkt Leid, ja, und 1 Million Menschen können deswegen ein absolut perfekt glückseliges Leben führen, das klingt nach einem guten Deal. Das wäre dann die andere Option, das würde Rawls eben ganz explizit ablehnen, und da sehen wir auch diesen spieltheoretischen Charakter, denn wir wissen ja nicht, ob wir in einer solchen Gesellschaft, also man setzt uns in diesen Urzustand, sagt uns, du kannst jetzt Grundsätze bestimmen, nach denen gelebt wird, du weißt nur nicht, wer du bist. Und das erklärt auch, warum dieses Wort risikoscheu oder konservativ da an diese Entscheidungsregel reinkommt, weil risikoscheu bedeutet, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nur 10 Millionen zu 1 steht, es gibt immer noch die Option, dass mein Leben eben das des Kindes ist, das das Leid der gesamten Gesellschaft tragen muss. Und da es um unser Leben geht und nicht um eine finanzielle Gewinnabsicht oder sonst irgendwas, ist das Thema einfach zu ernst, um da Risiken einzugehen. Das ist Rawls Grundgedanke.
In Referenz auf die Geschichte von Le Guin haben Sie ja eben schon die beiden Worte Utopie und Dystopie benutzt, die ja ein häufiges Mittel sind, gerade in der Philosophie, auch in der politischen Ideengeschichte, um ideale Welten oder aber auch deren Gegenstück, die Dystopie, also die absolut furchtbarst vorstellbaren Welten zu kennzeichnen und damit auch Gesellschaften zu entwerfen und nachvollziehbar zu machen. Der Begriff geht ja zurück auf die Utopia von Morus, der eben damit auf einer Insel auch so eine ideale Gesellschaft entworfen hat, um zu zeigen, wie er sich das idealerweise vorstellen würde für das menschliche Zusammenleben. Wir finden das natürlich auch viel in der Literatur, die das auch sehr gerne nutzt, um eben auch teilweise so politische Gedankengänge erfahrbarer zu machen. Mit einem anderen Ziel jetzt als die Philosophen, die das zur Diskussion nutzen, vielleicht auch häufig mehr zur Unterhaltung und dann eventuell noch Diskussion. Aber zurück zu den Philosophen. Gibt es denn auch solche idealtypisch denkenden utopischen Ansätze der Gerechtigkeit in der Philosophie?
Die gibt es auf jeden Fall, und ich glaube, da denkt man als erstes auch an den Marxismus, der eben diese ideale klassenlose Gesellschaft postuliert am Ende der Gesamtheit der gesellschaftlichen Entwicklung. Auch Neomarxistinnen und Neomarxisten beziehen sich häufig auf solche utopischen Vorstellungen. Wir wollen uns jetzt hier gar nicht so stark mit diesen utopistischen Positionen auseinandersetzen. Es sei an dieser Stelle nur mal ganz kurz die Logik erklärt. Also der Grundgedanke ist einfach der, man sagt, so und so könnte doch eine utopische Gesellschaft, also das klingt jetzt abwertender, als das gemeint ist, aber so könnte eine utopische Gesellschaft aussehen. Warum arbeiten wir nicht darauf hin, dass es so wird? Und eine andere, ein bisschen in diese, ja, vielleicht ist utopisierend da falsch, aber in diese idealisierende Begründungsstruktur hineingehende Strömung, die auch in der neomarxistischen Tradition steht, zeigt sich zum Beispiel in der Diskursethik von Jürgen Habermas. Jürgen Habermas stellt die Frage, die Rawls sich gestellt hat, also wie gewinnen wir eine Vorstellung davon, was gerecht ist, gewissermaßen kontraintuitiv, also wo man in der Spieltheorie davon ausgeht, dass jeder seinen eigenen Nutzen sucht, mit vielleicht ein paar kleineren Einschränkungen, geht Jürgen Habermas davon aus, dass der Mensch gar nicht unbedingt seinen Vorteil sucht, sondern er argumentiert das Thema Gerechtigkeit ausgehend von kollektiven Wünschen, die sich prozedural, also durch ein bestimmtes Vorgehen, ermitteln lassen. Und bei Habermas passiert das eben über sein Diktum einer Diskursethik. Nach ihr ist die Erfüllung gesellschaftlicher Wünsche gerecht, die in einem Diskurs ermittelt wurden, der einer bestimmten Ethik folgt. Jede Norm, die so ermittelt wird, muss der Bedingung genügen, dass die ganzen Folgen und sämtliche Nebenwirkungen, die sich aus ihrer Befolgung für den Einzelnen voraussichtlich ergeben werden, von allen davon Betroffenen akzeptiert werden können. Und um das zu erzielen, könnte man jetzt beispielsweise auch wieder auf Omelas, auf diese Utopie Omelas verweisen. Also in dem Fall ist das eben nicht so. Man könnte jetzt in einem Diskurs dazu kommen, zu sagen, ja gut, das klingt doch eigentlich ganz vernünftig, dass eben 10 Millionen Menschen ein perfektes Leben haben und eine Person halt nicht. Aber die Person ist ja von dieser Entscheidung betroffen und würde von dieser Person höchstwahrscheinlich nicht akzeptiert werden. Und da könnte man dann eben auch von so einer Art der Vetomacht sprechen. Und was jetzt eben bei Habermas der Grundgedanke ist in der Diskursethik, ist, dass sich eine bestimmte objektive Wahrheit schon erkennen lässt, wenn eben dieser Diskurs herrschaftsfrei geschieht. Also wenn dieser Diskurs bestimmten Regeln, das wird jetzt an der Stelle ein bisschen zu weit führen, die komplett auszuführen, aber wenn der Diskurs gewissen Regeln gehorcht, dann kommt am Ende etwas dabei raus, was eben als Gerechtigkeit wahrzunehmen ist. Und das wäre dann in dem Sinne utopisch, als eben ein herrschaftsfreier Diskurs überhaupt erst ermöglicht werden muss. Und da ist eben die Frage, die sich vermutlich auch Philosophen wie Michel Foucault gestellt hätten, was soll denn überhaupt ein herrschaftsfreier Diskurs sein? Das wäre dann vielleicht der Bereich, wo man dann ins Utopische käme.
Als zentralen Punkt, um den wir jetzt die ganze Zeit auch kreisen, haben wir ja das Zusammenspiel von Ethik und Gerechtigkeit definiert. Sehr spannend, weil im Grunde sehr stark gegen den Strich gebürstet und wirklich sehr ungewöhnlich ist dabei der Ansatz von Richard Rorty, der 1990 seinen Artikel The Priority of Democracy to Philosophy veröffentlichte und dort eine wirkliche Gegenposition argumentiert. Seine Hauptkritik ist zunächst einmal, dass die bisherigen Gerechtigkeitstheorien immer ein bereits fest umrissenes Subjekt mit klar zuschreibbaren Eigenschaften voraussetzen. Dieses Subjekt wird aber, laut Rorty, immer unwahrscheinlicher, denn viel mehr als dass er ein klar definiertes Wesen mit ebenso klar definierten ausnahmslosen Eigenschaften ist, steht der Mensch am Ende einer historischen Entwicklung. Also eine Abfolge von Pfaden, die in seinem Weltbild kulminieren. Das heißt, die Ideen, die der Mensch mitbringt, können nicht gedacht werden ohne seinen Hintergrund, seine Geschichte, die Philosophie, all das, was an Werten und Erfahrungen auf ihn einprasselt, ihn mitformt. Um das vielleicht kurz zu verbildlichen, ein Mensch, der im Deutschland der 2000er Jahre aufwuchs, hat definitiv einen völlig anderen Werthorizont, andere Ansichten, wird sogar andere Sprache schon benutzen, als ein Mensch, der im Deutschland des 19. Jahrhunderts aufwuchs oder vielleicht eine italienische Zeitgenössin des 19. Jahrhunderts oder auch der 2000er Jahre. Da sehen wir schon einen gewissen Relativismus und aus diesem relativistischen Ansatz entwickelt Rorty eine ganz pragmatische Folgerung. Gerecht ist das, was von den Angehörigen einer Gesellschaft mehrheitlich für gerecht gehalten wird. Und da sehen wir jetzt, weshalb ich gesagt habe, es ist gegen den Strich gebürstet, denn statt, also wie beispielsweise Aristoteles, mühevoll das Wesen des Menschen zu ermitteln, sollte in Gerechtigkeitsfragen die abstrakte Philosophie das Feld räumen und diese Fragen einfach der demokratischen Abstimmung der Gesellschaftsmitglieder überlassen. Und da zeigt sich schon eine gewisse Verwandtschaft zu dem, was Sie gerade kurz angerissen haben, nämlich zur Vorgehensweise Habermas. Aber bei aller Nähe gibt es ganz zentrale Unterschiede. Denn die habermasianische Überzeugung, in dem nach seinen Vorgaben gestalteten Diskurs würde sich der zwanglose Zwang des besseren Arguments auswirken, wie er schreibt, um eine objektive Wahrheit zum Ziel des Diskurses zu machen, das teilt Rorty überhaupt nicht. Denn für ihn gibt es überhaupt keine solche objektive Wahrheit. Das ist eine Idee, die er auch aus dem Pragmatismus heraus ablehnt. Diese demokratischen Gerechtigkeitsdiskussionen dienen im Endeffekt nur der Umsetzung ästhetischer und ethischer Intuitionen und sind daher auch auf diese Art der Argumentation begrenzt. Überzeugung des Gegenübers erfolgt ganz allein dadurch, dass diesem die eigene Sichtweise schmackhaft gemacht wird und nicht dadurch, seine Überzeugung zu widerlegen. Also vollkommen überspitzt und kritisch könnte man sagen, gute Propaganda und gute Werbung sind hier eigentlich das Mittel der Wahl. Natürlich sieht Rorty auch die Frage, wer denn an einem solchen Diskurs dann überhaupt teilnehmen darf, pragmatisch. Wir dürfen beispielsweise Menschen, die andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Einkommens abwerten, einfach so aus dem Diskurs ausschließen. Darüber entscheiden wir als demokratische Diskursteilnehmer. Also auch die Teilnahme am Diskurs wird wieder der demokratischen Mehrheit übereignet im Endeffekt. Und genau hier setzt die vielleicht wichtigste Kritik an Rorty an. Kann es denn zielführend sein, eine so zentrale Frage wie eben diese der Gerechtigkeit einfach so der demokratischen Mehrheitsentscheidung zu überlassen? Was, wenn diese Gesellschaft selbst zum Beispiel über Nacht rassistisch, theokratisch, irgendwie minderheitenfeindlich wird und sich spontan für Gerechtigkeitsnormen entscheidet, die dann eben wiederum anderen Menschen schaden? Und das sind ja auch Diskussionen, die wir schon kennen aus, ich würde mal behaupten, kleineren Debatten darüber, wie wir unsere Entscheidungsregeln machen sollten, wenn es zum Beispiel um mehr direkte Demokratie geht. Schon da werden solche Zweifel geäußert, wie gut das tatsächlich funktionieren kann. Es gibt auch starke Argumente dafür. Aber hier sieht man natürlich, wenn ich das Ganze jetzt wieder auf dieses sehr abstrakte gesamtgesellschaftliche der Gerechtigkeit hebe, dann kann das schon schnell an seine Grenzen der Legitimation kommen.
Ja, wir stellen also fest, dass wir aus ethischer Perspektive, das ist vielleicht wichtig, denn bei Rorty geht es ja vor allem um die Ablehnung eben der philosophischen Grundierung von Gerechtigkeit, dass wir also aus ethischer, philosophischer Perspektive mit Rorty am Nullpunkt der Gerechtigkeitstheorien angekommen sind. Die philosophisch abstrakte Erörterung des Charakters der Gerechtigkeit spielt für ihn überhaupt keine Rolle mehr. Er stellt damit gewissermaßen den absoluten Gegenpol zum Denken Amartya Sens dar, das wir eingangs erörtert hatten. Dieser hatte die menschliche Natur gerade als das wesentliche Kriterium zur Bemessung objektiver Gerechtigkeitskriterien herangezogen. Das bedeutet, es ist erstens nicht relativ, wie der Mensch zu sehen ist, und es ist zweitens auch möglich, global objektive Gerechtigkeitskonzepte zu ermitteln für Sen, für Rorty ist beides unmöglich, deswegen stellen die beiden die Pole dar. Rawls hat sich noch partiell hierauf bezogen, also auf das, was Sen vorgestellt hat, war aber in der genauen Bemessung dieser Gerechtigkeitskriterien einem anderen, dem spieltheoretischen Pfad gefolgt. Womit er sich wiederum gegen die Utilitaristen wendete, die die Gerechtigkeit vermittels einer gewissermaßen mathematischen Methode darstellen wollen. Auch die Spieltheorie ist natürlich in weiten Teilen mathematisch. Aber bei den Utilitaristen ist es tatsächlich ein einfaches, klassisches Kalkül. Eher utopisch orientierte Denker wie Jürgen Habermas suchen die objektive Bemessung der Gerechtigkeit auf dem Weg einer bestimmten Form von Herrschaftsfreiheit zu bestimmen. Bei Habermas ist diese Herrschaftsfreiheit bereits gegeben bei der Ermittlung von Gerechtigkeit. Bei anderen ist Herrschaftsfreiheit, beispielsweise im Marxismus, im Kommunismus ist Herrschaftsfreiheit gerade die Begründung, auf die hingearbeitet werden soll, um damit eine gerechte Gesellschaft zu implementieren.
Mit diesen verschiedenen Ansätzen sind wir auch in einem Bereich, den ich noch mal ganz gerne aufgreifen würde, einfach der Kategorisierung verschiedener Gerechtigkeitsideen. Und zwar ganz grundsätzlich haben wir jetzt sehr schön diese Unterscheidung zwischen einer Ergebnisgerechtigkeit und einer Verfahrensgerechtigkeit. Die Verfahrensgerechtigkeit greife ich jetzt mal als erstes auf, weil sie auf dieses letzte Beispiel, das Sie genannt hatten, eben sehr schön anwendbar ist, beziehungsweise weil eben das Denken von Habermas genau diese Idee der Verfahrensgerechtigkeit sehr schön spiegelt. Denn hier wird gerecht oder nicht gerecht daran festgemacht, ob der Prozess, wie man zu der Entscheidung gekommen ist, den dafür notwendigen Regeln entsprochen hat. Und das Ergebnis an sich soll eben auch nicht bewertet werden. Denn wenn der Prozess richtig war, muss das Ergebnis auch richtig sein, wie auch immer man diese Richtigkeit dann bewerten würde. Bei der Ergebnisgerechtigkeit haben wir es im Endeffekt genau umgedreht, nämlich dass man sagt, wir haben schon bestimmte Ideen davon, wie diese Frage, wem steht was warum zu, beantwortet werden sollte. Und die Ergebnisgerechtigkeit, die sehen wir zum Beispiel beim Capabilities Approach, über den wir auch gesprochen haben. Ganz kurz noch ein Begriff, weil der auch immer in der politischen Diskussion, sobald es um sozialpolitische Verteilungsfragen geht, aufgebracht wird. Das ist der Begriff der Leistungsgerechtigkeit. Und der wird eben eingeordnet als ein Typ von Ergebnisgerechtigkeit. Also man bekommt das, was einem zusteht, aufgrund bestimmter Anstrengungen, die man dafür unternommen hat. Und dann ist es gerecht, wenn ich mehr Geld kriege, weil ich mehr Stunden arbeite. Das wäre so die allereinfachste leistungsgerechte Definition und auch das, was, glaube ich, viele so aus dem Bauch heraus wahrscheinlich sofort so sehen würden. Das gehört eben zur Ergebnisgerechtigkeit. Herr Emmel, wir haben jetzt eingesetzt bei den Utilitaristen der amerikanischen Schule. Wir haben auch zwischendurch wieder einen Rekurs gehabt auf Aristoteles, einen antiken Denker Griechenlands. Wir bewegen uns ja meistens in einem Bereich des westlichen Denkens, westlicher Philosophie. Das erklärt sich, denke ich, auch aus dem, woher wir selbst kommen. Da sind wir wieder bei der Pfadabhängigkeit, Rorties. Aber Sie hatten schon auch im Vorgespräch gesagt, es gibt ja auch sehr spannende Ausblicke auf Gerechtigkeit über unseren westlichen Tellerrand hinaus. Welche würden Ihnen da einfallen oder welche würden Sie gerne nochmal aufgreifen?
Also auch da gibt es natürlich eine Fülle, die nicht zu fassen ist jetzt in dem Rahmen. Deswegen vielleicht auf zwei Beispiele begrenzt, die sich auf nicht-europäische Räume beziehen, beziehungsweise nicht westliche Räume. Einmal vielleicht ein Beispiel aus dem asiatischen, einmal aus dem afrikanischen Raum. Im asiatischen Raum stellte der philosophisch-spirituelle Lehrer Lao Tse mit seinem Werk Dao De Jing um circa, da streiten sich momentan nach wie vor die Sinologen, aber circa 400 vor Christus, eine umfassende Interpretation der Welt vor und ging dort auch dezidiert auf Fragen ein, die wir heute vielleicht am ehesten der Governance-Thematik zuordnen würden. Lao Tse geht, um da kurz ein bisschen Kontext zu setzen, von einem einzigen Urgrund allen Seins aus, sodass Gegensätze einander immer implizieren und ohne einander gar nicht bestehen können. Auf der Grundlage dieses Weltbilds zeigt sich alles als eine Entfaltung entsprechend des natürlichen Ablaufs der Dinge, des Tao oder Dao im Chinesischen. Gerechtigkeit entsteht so als Bindeglied einer Kette, wie er schreibt, in der sie Liebe und Moral verbindet. Moral kann nicht entstehen ohne Gerechtigkeit für Lao Tse, Gerechtigkeit wiederum nicht ohne Liebe. Uns EuropäerInnen erscheinen solche Lehren häufig etwas schwammig, unkonkret, böse gesagt auch kalenderspruchhaft, platitüdenhaft. Letztlich sind sie aber gar nicht so wahnsinnig weit von unseren westlichen gerechtigkeitstheoretischen Traditionen entfernt. Auch Aristoteles kannte ja beispielsweise teleologische Bedeutungsketten und verstand Gerechtigkeit als ein Element eines glücklichen Lebens, das bei ihm eben in Übereinstimmung mit dem Wesen des Menschen entsteht, bei Lao Tse im Verzicht auf Resistenz gegen die natürliche Entwicklung der Dinge. Und was vielleicht auch da zum Thema Gerechtigkeit noch anzumerken ist, ist, dass Lao Tse, obwohl das jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr schwammig klingt, eine dann doch auch sehr machtpolitische Dimension berücksichtigt, weil er schlichtweg davon ausgeht, dass eine solche Gerechtigkeitsvorstellung aus einer Governance-Perspektive deshalb sinnvoll ist, weil sie Rebellionen vermeidet. Also auch da findet sich dann unter Umständen eine recht harte Konsequenz. Etwas konkreter, um das auch noch aufzugreifen, ist ein Beispiel aus der afrikanischen politischen Philosophie, die übrigens, und das muss man schon ehrlicherweise zugeben, notorisch übersehen wird im Allgemeinen. Es gab da vor kurzem einen Band im Suhrkamp Verlag, der Aufsätze zur afrikanischen politischen Philosophie vereinigte, aber im Allgemeinen ist da immer noch ein gewisses Nischendasein zu erkennen, zumindest mal aus unserer westlichen akademischen Perspektive. Ein Dann noch verhältnismäßig prominenter Philosoph ist der Ghanaer Kwasi Wiredu, der in seinem 1995 veröffentlichten Aufsatz Democracy and Consensus in African Traditional Politics ein bildliches Beispiel aus dem Denken der Ashanti, einer westafrikanischen Ethnie, der er selbst angehört, vorstellt. Nach ihrer Vorstellung teilen alle Menschen im Kern ein gemeinsames Interesse, das ihnen nur einfach nicht immer bewusst ist. Sie verdeutlichen das durch die Vorstellung eines Krokodils mit zwei Köpfen und einem Magen. Die beiden Köpfe kämpfen bei jeder Gelegenheit darum, wer etwas zu essen bekommt, weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie einen gemeinsamen Magen haben. Und wenn ihnen das bewusst wäre, dann würden sie auch aufhören, sich um ihr Essen zu streiten, denn sie würden verstehen, dass es diesen Unterschied in der Form, diesen Interessenunterschied eigentlich gar nicht gibt. Aus dieser Sichtweise erwächst jetzt wiederum eine Gerechtigkeitskonzeption, die der von Habermas eigentlich ähnelt. Ja, wir hatten ja davon gesprochen, es gilt, einen Konsens zu erzielen bei Wiredu. Das ist am Ende auch das Ziel bei Habermas, die objektive Wahrheit, einen Konsens zu erzielen, der allen Beteiligten nutzt, auch dann, wenn es ihnen auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag. Und quasi Wiredu plädiert eben für eine Gesellschaftsstruktur, in der durch dieses Bewusstsein, dieses zugrunde liegenden gemeinsamen Nutzens, der die Einzelinteressen, so unterschiedlich sie sein mögen, eint, dass daraus ein Bewusstsein gewissermaßen entsteht, das einen breiter macht, auch Kompromisse schließen zu können.
Vielen Dank für diese kurzen Ausblicke, die aber, glaube ich, den allgemeinen Überblick über ethische Ansätze in der Gerechtigkeitsdiskussion sehr schön nochmal abrunden und auch noch spannender machen, weil das, denke ich, auch Dinge sind, die vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die sich schon mit vielen beschäftigt haben in dem Bereich, noch nicht so gehört haben. In den nächsten Episoden haben wir die Möglichkeit, auch mit einigen Expertinnen und Experten über solche Ansätze zu sprechen. Zum Beispiel haben wir ein Gespräch mit Herrn Markus Vogt, der sich aus der sozialethischen Perspektive mit dem Zusammenspiel von Markt und gerechter Gesellschaft, aber auch vor allem von Umweltschutz, Klimaherausforderungen und Gerechtigkeit beschäftigt, was ja auch immer wieder und auch sehr öffentlich diskutiert wird. Das sind aber nur zwei von den weiteren Folgen, die wir noch anbieten können, und wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin zuhören. Herr Emmel, Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren Input heute, und ich freue mich auf unsere weiteren Debatten.
Ja, liebe Frau Haring, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.